Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passaus gehen wir in die 11. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 11. Folge anhören. Der Host war dieses Mal Lars und der Livestream fand auf seinem YouTube-Kanal statt. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie wir von der hohen Inflation betroffen sind und wie wir unsere Investments danach ausrichten. Viel Spaß nun mit einer neuen Schatzmeister-Folge.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern, Episode Nummer 11 schon, mit Luis Passaus, Alex Fischer und mir, Lars Wrobbel. Und wir sprechen heute über das Thema Inflation und darüber, was wir persönlich dagegen tun, sowohl aus Sicht der Kapitalanlage. Aber mich würde natürlich auch interessieren, was ihr beiden da so gegen tut und wie ihr privat damit so umgeht. Und ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen erkältet. Das liegt natürlich vorwiegend daran, dass ich jetzt meine Heizkosten leider nicht mehr bezahlen kann. Das heißt, Heizen ist jetzt raus bei mir. Ja, und für euch Zuschauer auf jeden Fall, ihr könnt Fragen stellen. Dafür gibt es den Live-Chat auf YouTube. Das bringt den Podcast-Hörern später zwar nichts, aber ihr Live-Zuschauer, ihr könnt dann auf jeden Fall das Format ein bisschen aktiv mitgestalten. Und ja, wir versuchen, die Fragen dann entsprechend aufzunehmen. Ja, die letzte Folge, die ist ja jetzt ein bisschen her. Wir haben uns ja lange, lange nicht gesehen. Es würde mich interessieren, was ja ihr so getrieben habt. Vielleicht erzählt ihr mal vorzugsweise auch was die Zuschauer interessiert. Vielleicht erzählt ihr ein bisschen, was mit euren Portfolios in der Zeit passiert ist. Seit Juni, glaube ich, war es das letzte Mal. Luis, starte doch mal durch. Was ist bei dir passiert und wie sieht's aus?
Ja, wir haben ja letztes Mal, wie du richtig sagst, haben uns ja im Juni getroffen, pünktlich zum Markttief, wie von uns allen korrekt vorhergesagt. Kleiner Scherz. Nein, war natürlich Zufall. Ich meine, der 16. Juni war das Tief in diesem Jahr bisher. Danach hatten wir eine schöne Aufwärtsbewegung von 17% bis in den August rein und dann hat das Ganze nochmal umgekehrt. Das war insofern ganz hilfreich, als dass damit mein ganzes Optionsdepot ins Plus gegangen ist und weil ich dort eben die entsprechend automatisierten Trades, die haben eben gut funktioniert in dieser Zeit und die Aufwärtsbewegung war stark genug, um dort im Prinzip ja eine Phase, einen Zyklus mitzunehmen und dann am Ende, als das Ganze wieder umgekippt ist, ja, mit relativ wenig Schwund dann da wieder auszusteigen. Das heißt, das ist sehr gut aufgegangen und hat jetzt so die bisherige Jahresperformance ein bisschen gerettet. Ansonsten muss ich sagen, habe ich gerade für das Optionsdepot zur Verwaltung der Liquidität eine Anlageklasse neu entdeckt, die viele, viele Jahre verschüttet war. Kann ich gleich auch noch mal was sagen?
Nämlich stimmt, Tagesgeldzinsen gibt es wieder.
Ja, fast. Und das geht in dieselbe Richtung, nämlich US-T-Bills. Oh. Also Treasury-Bills. Und das liegt einfach daran, üblicherweise so in so einem Stillhalterdepot hast du ja viel Liquidität liegen. Und ab dem Punkt, zumindest wo du Liquidität dort auf dem Konto verbucht hast, wo diese Liquidität höher ist als die Einlagensicherung, kommst du natürlich an einen Punkt, wo du überlegen musst, was machst du damit? Du kannst sie natürlich weiter da liegen lassen. Ja. Allerdings gehst du dann eben ins Risiko, wenn eben mit dem Broker was ist, ja, dann hast du halt Pech. Ja. Vermutlich bis 2008, bis zur Lehman-Pleite, hätten wir daran keinen Gedanke verschwendet, aber seither ist eben dieses Risiko ja doch neu evaluiert und ich halte es ja auch persönlich für vernünftig, dann alles, was über die Einlagensicherung hinausgeht, dann auch irgendwie zu veranlagen. Ich habe dazu tatsächlich in der Null- oder Negativzinsphase vorzugsweise sehr konservative Preferred Shares genutzt. Die haben nochmal so 5-6% pro Jahr abgeworfen, so quasi als eine Art Grundverzinsung und darauf dann eben die Optionsprämien. Und jetzt bin ich auch dazu übergegangen, einen Teil der Liquidität eben zu veranlagen in diese Treasury Bills. Und das muss man wissen, eben der ganze Sektor der US-Staatsanleihen, eben der Treasuries, die ausgegeben werden vom US-Schatzamt. Das ist im Prinzip eine untergeordnete Behörde des US-Finanzministeriums, so wie bei uns hier die Finanzagentur, ehemals Bundesschuldenverwaltung. Und die aus mit einer Laufzeit bis einem Jahr. Das sind diese Bills. Dann gibt es Notes, die haben eine Laufzeit bis 10 Jahre. Und alles, was über 10 Jahre ist, Bonds. Und ich habe jetzt im Prinzip so ein revolvierendes System von Bills aufgebaut. Das heißt, ich habe mir gekauft mit einer Laufzeit von 3, 6 und 9 Monaten, also 3 Chargen. Und jetzt warte ich immer, bis dann eine Charge verfällt. Und dann kaufe ich immer eine neue 9-Monats-Charge. Und kann man jetzt mit diesen 3 Laufzeiten machen, kann man auch mit 4 Laufzeiten machen, ne? 3, 6, 9 und 12. Warum das Ganze? Weil wir dann auch uns eine Absicherung auf diese Weise erkaufen gegen eben steigende Zinsen, steigende Inflationsraten, weil durch diese sehr kurze Laufzeit, diese Papiere sind absolut zinsunempfindlich. Also die steigen im Prinzip im Kurs nur, weil diese Laufzeit sehr kurz ist. Ja, sie sind zumindest jetzt der Kapitalmarkttheorie nach ausfallsicher. Und durch dieses revolvierende System habe ich immer eine Zinsanpassung. Ja, das heißt, ich habe hier möglichst keine Verluste oder wenig Verluste jetzt durch Inflation beziehungsweise eben durch Zinsanpassungen. Die nehme ich eben alle mit und habe damit eben eine Grundverzinsung. Aktuell bei einer Einjahreslaufzeit rentieren die Papiere bei, gestern waren es 3,74%. Im Vergleich zu null vor einem Jahr ist das natürlich schon eine ganze Menge. Man sieht aber daran auch, wie exorbitant in Anführungsstrichen eigentlich dieser Zinssprung mittlerweile ist über die Zeit, was natürlich auch erklärt wiederum im Umkehrschluss, warum die Kurse ein bisschen in den Keller gegangen sind. Ja, das so zur Thematik Optionen im Bereich Dividenden, alles nach wie vor ganz stinklangweilig. Da gab es im Juli die klassische Rebalancierung, gab natürlich so paar Titel, die ich noch zusätzlich mir mal angeschaut habe und jetzt in Erwägung ziehe, dann das Depot damit zu verstärken. Aber in dem Sinne, eine richtige große Umschichtung gab es, also Umschichtung im Sinne von Neuinvestitionen gab es dort weniger. Das ist im Wesentlichen auf dem Niveau alles geblieben und ja, wobei dann eben die liquiden Mittel neu veranlagt wurden und dementsprechend die Rebalancierung durchgeführt wurde.
Hast du zu den T-Bills irgendwie eine weiterführende Quelle oder so, die wir verlinken können, dass man sich das mal ein bisschen durchlesen kann? Oder hast du vielleicht selber einen Blogartikel dazu?
Ich plane dazu einzuschreiben, ja. Natürlich. Weil diese T-Bills, da braucht man auch den richtigen Broker zu. Ich weiß nicht, ob die jetzt bei Comdirect oder Neobrokern handelbar sind. Ich vermute mal fast bei den Neobrokern nicht. Bei Comdirect bin ich mir gar nicht sicher, weil die gar keine ISIN haben. Die werden auch bei meinem Broker, also bei CapTrader in dem Fall, gar nicht an der Börse gehandelt, sondern over the counter. Ja? Also die handle ich quasi direkt über die Theke des Brokers. Und das ist natürlich auch noch ganz nett. Die kann ich jederzeit handeln. Ja? Also morgens um 3 oder auch abends um 22 Uhr. Und da gibt es tatsächlich einen Anleihescanner. Das heißt, da kann ich im Prinzip den ganzen US-Markt selektieren und dann im US-Markt sagen, ja, ich möchte nur die Treasuries. Und dann bei denen wiederum, ja, ich möchte nur die T-Bills mir angezeigt bekommen. Und da kann ich mir die direkt nach Laufzeit sortieren lassen. Und dann sehe ich wirklich zack, 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 Fälligkeit. Jetzt, weiß ich nicht, die nächsten sind 23. September, 25. September und so weiter und so fort. Bis eben, ich glaube, der mit der Längslaufzeit war 7. September 2023. Und da kann ich mir dann die Laufzeit selektieren. Und du kaufst auch nicht Stücke dort, fand ich auch ganz interessant, war mir auch so gar nicht bewusst, sondern du kaufst $1,000-Chargen. Also du gibst nicht an, ich möchte jetzt meinetwegen 10 T-Bills kaufen, sondern du gibst an, ich möchte für 1.000 oder 5.000 oder $10,000 T-Bills kaufen. Die werfen übrigens auch in dem Sinne keinen Zins ab, die zahlen keinen Zins aus, sondern die notieren mit einem Disagio. Das heißt, die notieren immer unter 100. Und werden dann am Laufzeitende zu 100 getilgt. Ja, und das ist quasi der eingebaute Zins. Ist so ein bisschen so wie so eine Null-Coupon-Anleihe, wer sich da noch so ein bisschen erinnert. Mhm. Ja, gab es auch mal in Deutschland.
Ja, klingt mal interessant. So, jetzt müssen wir aber weitermachen, sonst kommen wir hier nicht mit der Zeit unbedingt hin. Ja, Alex, was gab's bei dir Neues? Eigentlich kommen wir ja noch zu unseren Investments, aber egal,
ja. Alex. Also ich war im Urlaub. Das letzte war ja auch im Juli, wo du gesagt hast, da hatte ich auch meine letzte Aktie gekauft. Dann habe ich seitdem eigentlich nichts mehr gemacht. Wir waren ja jetzt in Deutschland, in Tschechien, wo waren wir noch? Österreich, Frankreich und sind jetzt vor knapp über einer Woche wieder zurückgekommen. Jetzt bin ich wieder auf Kupangan, deswegen hier Kokosnuss und so. Und bei mir ist es jetzt auch wieder 23 Uhr. Und ja, so langsam wäre ich auch wieder ein bisschen aktiver. Allerdings eher im Content-Bereich als im Handelsbereich. Also bei mir hat sich eigentlich nicht viel getan. Zwei Transaktionen, ein Kauf und einen Verkauf gab es bei mir jetzt seitdem. Und eigentlich, ja, warte ich immer noch ab, weil auf das, ja, wie sagt man, große Szenario. Also ich habe zumindest das Gefühl, auch zu, passend zu unserem Thema heute hier, ich war jetzt in Deutschland unterwegs, Inflation und die ganzen Themen, Kostenexplosion sind allgegenwärtig. Und ich sehe da einen riesen Dominostein und Kettenreaktion, dass ich irgendwie gar nicht weiß, was fällt zuerst um, was fällt als nächstes um. Und in dieser Phase tue ich mich extrem schwer, jetzt irgendwas zu kaufen, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann bald irgendwie Werte gibt, bei denen man erstens sieht, sind die überhaupt noch in der Lage oder qualitativ gut genug, da durchzukommen. Und die anderen Werte fallen einfach um, ja, so wie Unipa zum Beispiel, ne? Also alles, was so gaslastig ist und stromlastig, stelle ich mir gerade in der Industrie irgendwie sehr schwierig vor.
Ja, aber du hast einen Wert verkauft, ja, habe ich heute gesehen, ne?
Da, ja, über den wir auch schon hier gesprochen haben. Aber du hast ja gesagt, wir sprechen ja noch nicht über unsere Investments und Transaktionen. Aber ich könnte es auch sagen. Ich könnte es auch sagen, einfach.
Da wir jetzt schon angefangen haben, starten wir durch,
ja. Ja, genau. Ich habe den Hypnosis-Songs Fund verkauft. Da hat es Financial Times hat dort einen umfassenden oder mehrere umfassende Artikel darüber berichtet. Da habe ich mich gleich erinnert an Wirecard und keine Ahnung, was sie alle schon aufgedeckt haben. Und es sind in der Tat etliche Probleme, die dort auftauchen. Nicht nur die steigenden Zinsen, auch der CEO, der Alleinherrscher dort, wird da irgendwie ins schlechte Licht gerückt und. Zu teuer alles eingekauft und jetzt ist ja Blackstone eingestiegen vor einer ganzen Weile schon und die räumen anscheinend jetzt auf. Und da fällt ihnen jetzt komischerweise nach dem Einstieg alle möglichen Sachen auf, die da irgendwie nicht rundlaufen. Und ja, ein Punkt, der mir nicht gefallen hat, war, die müssten jetzt eine extreme Umsatzsteigerung hinlegen, damit sie sich die Dividende überhaupt noch leisten können. Also wird es zwangsläufig auf eine Kürzung oder Streichung, ja vielleicht nicht Streichung, aber eine Kürzung hinauslaufen. Und da habe ich jetzt meine -11% einfach realisiert und eigentlich war angedacht, dass ich dann auch die Position ein bisschen aufbaue. Aber in der aktuellen Marktphase, denke ich mal, gehe ich dann mit dem blauen Auge raus und bin erstmal in Ruhe.
Luis, du bist ja auch im Portfolio, oder?
Ja, aber ich habe das nicht verändert.
Okay, das heißt, du lässt das einfach stumpf weiterlaufen.
Ich lasse das stumpf weiterlaufen.
Ja. Er macht ja auch nur halbe Jahre.
Ja, genau, aber der Zyklus war jetzt bei ihm auch, deswegen hat es mich interessiert.
Luis, das ja, auch ich glaube, die Berichterstattung war danach.
Hm. Aber das heißt, das ist ja.
Ja, das habe ich jetzt, genau, richtig. Ne, also das
ist ja schon September.
Kann ich wieder im Januar drauf reagieren? Das ist doch das Gröbste wieder ausgestanden.
Ja, da hat er direkt drauf reagiert im Januar.
Ja, also irgendwas ist immer bei irgendwas.
Es ist noch nicht dramatisch, also ist kein Problem. Also man wird sicherlich an einigen Punkten was machen können. Und Blackstone ist ja auch ein sehr potentes Mutterschiff, die da auch unterstützen können. Aber es ist halt die Frage, was man damit machen will. Und am Ende kam ja auch bei raus, ist ja auch ein ziemlich kleiner Player am Markt. Gibt sicherlich noch Alternativen oder man setzt auf die großen Verlagshäuser.
Naja, also in dem Segment gibt es nicht so viel. Also wenn ich wirklich in diesem Segment Musikrechte, gibt es noch eine Alternative, ja, die mir jetzt einfällt. Die hatten wir auch mal besprochen bei den Einkommensinvestoren Podcast. Es ist der, ich glaube, Roundhill heißen die.
Ja, na, die haben es jetzt verglichen mit Sony und Universal, BNG. Damit haben sie es halt verglichen, die annähernd ähnlich in diesem Segment zumindest unterwegs sind.
Ja gut, aber das ist so, naja, also das ist aber ein etwas unfairer Vergleich. Also ich meine, weil das ist ja,
naja,
wie gesagt, das eine ist ein Medienkonzern, das andere ist ein Musikrechteverwalter. Also das ist wie wenn du, weiß ich nicht, hier die Weinstefan-Brauerei mit Coca-Cola vergleichst. Ja, ja, sind beides Getränke, ja, aber ja, die einen sind halt sehr fokussiert auf eine bestimmte Nische in dem Sinne und die anderen sind eben sehr breit aufgestellt. Ne? Also ja.
Ich sehe schon, hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Könnt ihr gerade noch was zu eurer Portfolio-Performance sagen, wo ihr aktuell so steht? Luis, ich weiß gar nicht, weißt du es so aus dem Stegreif?
Ich kann es natürlich sagen, da war ich selber positiv überrascht, nämlich zum 30.06., was das Dividendendepot angeht, war ich tatsächlich auf Halbjahressicht 0,5% im Plus, also, ne, also Kurs plus Dividende. Und das Interessante ist, es haben tatsächlich tatsächlich rausgerissen haben, ist die Alternativen. Ne? Also das, was ich halt Spezialitäten nenne, also was sich eben nicht kategorisieren lässt, so ganz klassisch in Aktien oder sowas wie Real Estate Investment Trust, sondern wirklich so in alternative Sachen wie eben sowas, Hypnose Songs Fund, ja, oder sowas wie hier Power Assets, ja, also so Kraftwerksbeteiligungen. Die sind in Summe so gut gelaufen im ersten halben Jahr, dass sie tatsächlich die, muss man aber auch sagen, vergleichsweise niedrigen Verluste in den anderen Bereichen aufgefangen haben und eben unterm Strich eine Gesamtperformance 0,5% plus. Ja, ich sag mal, das ist natürlich wieder mal so eine bisschen so die Bestätigung, dass ja mein Ansatz ist, letztendlich dieses Thema unkorrelierte Zahlungsströme ja umzusetzen. Deswegen sind eben solche Exoten in Anführungsstrichen wie der Hypnose Songs Fund oder auch andere Gesellschaften, kann ich gleich noch eine andere sagen oder zwei, die ich dann mein Depot verstärkt habe, die eben ja ein Geschäftsmodell haben, was eben auf Umsatz oder Erträgen basiert, die mit anderen Bereichen, Wirtschaftsbereichen überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Also dass man wirklich eben keinerlei Zusammenhang hat. Und so kann es natürlich auch in solchen Situationen das Ganze ausgleichen. Unterm Strich hatte ich sogar mehr Dividende, auch jetzt um Stücke bereinigt, als im Halbjahr davor. Ne? Also es war sogar eine leichte Steigerung drin. Und das in dem relativ schlechten ersten Halbjahr. Also von daher, da war ich zufrieden. Mit den Optionsprämien bin ich jetzt Stand auch August, ne, also August auch im Plus übers Jahr gesehen. Das ist auch in Ordnung angesichts dieses also wirklich sehr schwierigen Jahres, weil das wird auch jeder das macht nachvollziehen können. Durch diese ja, Zickzack-Bewegungen, das ist halt sehr schlecht für so Stillhaltergeschäfte. Ja. Das ist eigentlich ist das so, dass das schlechteste Szenario, was es dafür gibt, weil dir eben dann so die Phasen, die ruhigen Phasen fehlen, egal ob ruhig nach unten oder nach oben, ja, aber mit so einer gewissen Kontinuität. Aber wenn es mal steil hoch und dann wieder steil runter und dann gibt es wieder eine Rede von irgendeinem Notenbankchef und dann wieder irgendeine andere Aussage von irgendeinem anders und dann hier mal hoch, mal runter. Also das ist wirklich dann schwer zu managen.
Das reagiert natürlich schön, ja. Ja, Alex, wo legst du mit deinem Portfolio aktuell, mit deinen Dividenden?
Also Stand bei mir, letzte Auswertung ist Ende August, da stehe ich jetzt bei 2,1% noch im Plus. Hat natürlich auch ordentlich Federn gelassen, aber gut, wie Luis schon sagt, also in diesem Jahr, wenn man auf dem Niveau liegt, sollte man absolut zufrieden sein. Also da habe ich noch ganz andere Depots gesehen. Ja. Wo die glimmen immer noch, nachdem sie verglüht sind. Also das ist schon crazy. Also ich bin da absolut zufrieden mit 2%. Selbst wenn ich jetzt noch zum Jahresende -5 mache, würde ich mich auch freuen. Aber die letzten 3 Monate sind ja statistisch gesehen eher gute Monate. Also ich rechne eher damit, ja, wenn jetzt nicht ein großer Hau mich kommt, vielleicht so, dass ich noch eine Zweistelligkeit schaffe. Aber das wäre natürlich auch nur ein Wunsch.
Ja, gut, dann mache ich mal das Schlusslicht heute. Ich war, glaube ich, gestern die -10 passiert, irgendwie sowas. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, bei mir sind 2 meiner 5 Portfolio-Teile, in die ich es aufgeteilt habe, eigentlich ziemlich solide im Plus, also bei den Einzelwerten. Da bin ich sogar noch, obwohl ich ja viel oftmals auch deine Strategien nutze, Alex, bin ich bei 8% bei meinen Dividenden. Das war Stand gestern. Bei P2P um die 5, aber der größte Teil bei meinem Portfolio sind ja die Sammelanlagen und auch die REITs. Die sind halt jenseits der -10% aktuell. Ich glaube einmal -13, einmal -15. Und ja, die Kryptos brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich, aktuell bei -50 oder 52 war es gestern. Das ist natürlich ein bisschen hart.
Ja, da bin ich, Jahr oder wie?
Da bin ich tatsächlich ganz gut unterwegs. Ja, genau, auf dieses Jahr gesehen. Muss natürlich dazu sagen, 2021 war ich bei 350%, das Jahr davor, glaube ich, bei 200 noch was. Also das ist schon okay, wenn es mal ein bisschen zurückläuft. Ja, ansonsten, ich habe mein Dividendenziel, also mein Stand von letztem Jahr, den habe ich jetzt auch letzten Monat schon kassiert. Das heißt, ich gehe jetzt mit den restlichen Dividenden deutlich über dem, was ich im letzten Jahr gesamt hatte. Das ist auch auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Und aktuell laufe ich auf so einer Dividendenrendite von 6% mit meinem Aktienportfolio. Ja, da schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber wie du schon sagst, Alex, das Jahr ist ja noch das spannendste Quartal. Das ist ja meistens das letzte Quartal, das kommt ja erst noch. Und da bin ich mal gespannt, was da noch drin ist. Ja, und bei den Kryptos weißt du ja, das kann sich ja, also ein Monat kann ja alles ändern. Also die Kryptos muss brauchen nur einen guten Monat und dann wird das Jahr.
Dann ist das Jahr gerettet, ja. Also bei mir gab es, also BHP hat ein bisschen die Dividende gekürzt. Da ist ja bei mir eine große Gewichtung im Rohstoffbereich und Rio Tinto. Mhm. Da komme ich jetzt aber trotz der Kürzungen auf Jahressicht laut Planung immer noch auf plus 14%. Also für so ein Jahr, wo eigentlich nicht viel geht, hast du 14% mehr Erträge, finde ich eigentlich schon cool irgendwie. Also ich habe natürlich ein paar Werte gekauft, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Vielleicht schreibt es einer mal in den Chat, wie viel Werte ich dieses Jahr schon gekauft habe. Aber normalerweise ist es eigentlich ein extrem ruhiges Jahr im Sinne von Transaktionen.
Ja, ich glaube, du hast sehr, sehr wenig Werte gekauft. Also du musst wahrscheinlich einen riesen Cashback haben, der aktuell sehr viel, sehr immer weniger wird. Und, ja.
Ja. Also mein Ziel habe ich gerade gestern ausgerechnet, zum Jahresende werde ich wohl erreichen und dann bin ich auch ganz zufrieden. Also ein bisschen sparen noch.
Um euch mal gerade zu verdeutlichen, wie das bei den Kryptos abgeht, ist vielleicht für euch gerade ganz interessant, wie das so von Monat zu Monat variiert. Wir hatten im Januar minus 20% bei den Kryptos, also in meinem Portfolio jetzt. Dann im Februar und März ging es jeweils um 7% und 16% drauf, um dann im April und Mai wieder 10%, 30% und nochmal 30% runterzugehen. Und dann im Juli wieder 31% nach oben zu gehen. Also wer Volatilitäten nicht mag, der ist bei den Kryptos auf jeden Fall nicht richtig. Ja.
Aber absolut.
Das ist echt. Ja, aber ich habe das Thema auch noch ergänzend tatsächlich, weil ich mal mit einem Freund gesprochen hatte und der hatte mir noch eine interessante Internetadresse durchgegeben, nämlich Web3, also Web3 isgoinggreat.com. Also das Ganze durchgeschrieben, web3isgoinggreat.com. Und das ist eine Übersichtsseite über alle Krypto-Scams, die so aufgedeckt wurden. Die ist schon ganz schön umfangreich, ich mein lieber Scholli. Ja,
die ist leider einiges, ja.
Da ist ja einiges dazugekommen und ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Celsius ist ja dann auch in die Insolvenz gegangen, ne? Das war ja so eine Plattform, ne? Die das auch versucht hat zu monetarisieren. Da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel bei rumkommen.
Weiß man nicht, aber ich bin froh, dass ich da gerade noch vorher rausgekommen bin. Viele andere hatten nicht das Glück, aber ja, ist halt einfach so.
Gut. Das müsste man Habeck fragen. Mit der Insolvenz da, weiß nicht genau.
Ach so,
Die hätten ja auch einen anderen Weg
wählen können. Die zahlen halt nur einfach nichts mehr aus.
Naja, es gibt ja verschiedene Optionen. Aber wahrscheinlich kein deutsches Unternehmen, ne? Dann gilt es natürlich nicht. Ne?
Nee, leider nicht. Ja, gut, würde ich sagen, ihr habt schon ein bisschen was zu euren Investments gesagt. Eigentlich kommen wir jetzt zu dem Part der Investments. Dann fange ich mal an, was ich so gemacht habe. Und zwar in den letzten Monaten oder seit Juni. Ich habe passenderweise 25% meiner Cash-Reserve habe ich im Juni vor meiner Abreise nach Südafrika, hatte ich da investiert und zufälligerweise tatsächlich zu dem damaligen Tiefpunkt. Das war natürlich echt schön. Die Investments, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Es waren einige, weil ich recht breit einfach alles nachgesteuert habe, was bei mir so unter Wasser war. Aber jetzt meine letzten drei größeren Investments, zwei davon habe ich tatsächlich heute getätigt, weil ich habe eine betriebliche Altersvorsorge aus meiner Angestelltenzeit aufgelöst bekommen, eigentlich von da
bekommen hätte. Bist jetzt im Rentenalter.
Genau, und das habe ich halt in den Vanguard FTSE All World High Dividend heute investiert und in den iShares Emerging Markets Dividend. Die werden mir auf jeden Fall langfristig eine bessere Rente geben als das, was da rausgekommen wäre. Und dann der dritte recht große Position hatte ich bei 3M nachgekauft. Die haben ja in diesem Jahr auch extrem viel Probleme, viele Klagen am Hals. Läuft alles nicht so gut und das Jahr ist eh schwierig. Da habe ich die Chance genutzt, um die nochmal deutlich aufzustocken. Bei mir im Bereich P2P, da habe ich den außerbörslichen Bereich ein bisschen außen vor gelassen, weil der schon relativ hoch monetarisiert ist bei mir. Und da habe ich den börslichen Bereich jetzt eher den Handicap Investment Trust aufgestockt. Das ist ja, da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Der konzentriert sich ja auf P2P-Kredite in Großbritannien und die gibt es aktuell zu einem unglaublichen Discount, kann man schon sagen. Aber wenn man sich die Portfolio-Berichte anschaut, dann sieht der eigentlich relativ solide aus und ich glaube nicht, dass da großartig was passieren wird. Die haben auch jetzt viele neue Projekte in der Pipeline, die sie da durchziehen werden. Ich bin mal gespannt. Und da habe ich mein Dividendenziel fast erreicht. Da werde ich da auch aufhören. Aber ich glaube, günstiger als jetzt wird man ihn vielleicht noch bekommen, aber historisch gesehen wahrscheinlich eher nicht. Deswegen ist das ganz gut. Ja, und bei den Kryptos habe ich eigentlich gar nichts dazu hinzugekauft, zumindest nichts Substanzielles. Das sind dann meistens so Spaßwerte, zum Beispiel diese Move-to-Earn-App, die wahrscheinlich möglicherweise vielleicht auch ein Scam ist, und halt meine Cashback-Coins. Aber ansonsten habe ich da einfach nur meine Kryptos alle aus dem Lending genommen, was mir einfach zu gefährlich ist. Die gingen jetzt auf meinem Ledger, und liegen allerhöchstens im Staking, aber nicht im Lending. Also die werden nicht mehr verdienen. Ja, und das, ansonsten habe ich meine Cash-Position wieder versucht aufzubauen. Wer weiß, um jetzt vielleicht nochmal neue Tiefs auszunutzen, um nochmal was zu investieren. Bin ich noch nicht wieder voll dabei, aber schauen wir mal, wie es so wird. Ja, wollt ihr noch was zu euren Investments sagen? Habt ihr noch etwas, was ihr ja eben vielleicht noch nicht erwähnt habt? Dein Verfallstermin war ja, oder dein großer Ummodeltermin von deinem Portfolio.
Ja, wie gesagt, ich habe da nur Umschichtungen vorgenommen. Was mir noch eingefallen ist, ich habe ja in das Sparplan-Depot, da hatte ich auch immer einen ETF, oder das ist immer, seit ich damit angefangen hatte, hatte ich einen ETF auf Unternehmensanleihen. Den habe ich tatsächlich rausgeschmissen zur Jahresmitte und ersetzt durch einen ETF aus dem Hause Lyxor, den SG Global Quality Income, einfach um hier die Anleihenkomponente rauszunehmen im Umfeld und die Aktienkomponente nochmal aufzustocken, und zwar diesmal mit einem anderen Ansatz. Jetzt habe ich halt in dem ETF-Sparplanbereich zwei unterschiedliche reine Aktien- oder Dividendenaktien-ETFs mit zwei unterschiedlichen Ansätzen. Und weil es eben auch erwähnt hat, ist 3M, ich hatte dann auch aus dem Sparplandepot aufgrund der Abspaltung dann auch GSK rausgeschmissen, und da hatte ich, glaube ich, mit Alex noch ein bisschen getextet diesbezüglich und am Ende dann auch 3M in die Aktiensparplankomponente genommen, den ich jetzt auch bespare. Also das waren dort zwei Wechsel und zwei Werte, die ich nochmal separat mir ins Portfolio gelegt habe. Am Ende, den einen hatte ich auch schon vorgestellt im Einkommensinvestoren-Podcast. Das ist ein wahrer Zungenbrecher.
Schwede.
Und der Schwede, genau.
Der Schwede.
Den fand ich dann doch zu gut, obwohl es jetzt einige Leerverkäufer-Attacken gab, aber dadurch ist der Kurs auch sehr runtergeprügelt worden. Und da habe ich dann gesagt, nee, also Stichwort unkorrelierter Einkommensstrom, das ist dann zu verführerisch. Erstens, Skandinavien habe ich nichts. Und zweitens, ja, so ein bisschen Skandinavien-Fan bin ich ja auch. Lars, du kennst das ja auch. Und der ist halt dort engagiert in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark und eben im Bereich, ja, so öffentliche Immobilien. Ja, das ist also, geht los bei der Polizeistation oder bei irgendeinem Amtsgebäude, ja, über irgendwelche Gesundheitseinrichtungen, die dann eben an öffentlich-rechtliche Träger vermietet werden. Und der Titel heißt, jetzt muss ich mal hin, ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, Some Hells Bignads Bolaget. Ja, 21 Buchstaben. Mal gucken, ob das, also in einem durch, mal gucken, ob das noch irgendwo zu toppen ist. Ja, wie gesagt, das ist der eine, den ich ganz interessant fand. Sehr interessant ist übrigens auch die Konstruktion, weil es da mehrere ja, Aktienarten gibt. Also es gibt eine A, eine B und eine D-Serie. Und die haben alle jeweils unterschiedliche Eigenschaften. Das ist ganz interessant, wie das strukturiert ist. Ja, und das Zweite ist ein Thema, was letztendlich auch immer läuft. Den werde ich sicherlich auch nochmal ausführlich vorstellen. Das sind auch wieder Stichwort hier Einkommensströme, Anwaltskanzleien. Und es gibt tatsächlich eine britische Sammelanlage im Bereich Anwaltskanzleien, und die nennt sich RBG Holdings, ist auch in London notiert und ist eben beteiligt an vier unterschiedlichen großen Anwaltskanzleien. Und somit gibt es eben auch eine Möglichkeit, sich in dem Bereich zu engagieren. Natürlich ein Nischen-, ein Nebenwert. Die Marktkapitalisierung liegt, ich glaube, so bei knappen 100 Millionen Pfund, also jetzt nicht gigantisch. Die Ausschüttungsrendite auch so bei um die 5%. Aber ich fand das eben auch vom Geschäftsmodell her interessant, und ist eben so ein Bereich, den ich dann auch noch gar nicht so abgedeckt hatte. Und vielleicht noch die dritte Erwerbung, also die läuft aber auch nochmal parallel, hat sogar mit der Börse nichts zu tun. Das ist tatsächlich ganz schnöde Gold.
Okay. Hier kommt noch eine Frage aus dem Chat für dich, Luis. Hast du in deinem Optionsdepot und Dividendendepot jetzt keine Preferred Shares mehr?
Doch, doch, doch.
Hast
Die
du?
sind geblieben. Ich habe es nur ein bisschen Im Optionsdepot habe ich den Anteil eben hin zu diesen T-Bills ein bisschen verschoben. Aber jetzt nicht, ich habe es halt gemischt, ist jetzt so eine Mischzusammensetzung.
Ja, die T-Bills hören sich super interessant an. Ich warte schon auf jeden Fall auf deinen Artikel und dann bin ich mal gespannt drauf.
Ja.
Ja, Alex, willst du noch irgendwas sagen? Du hast wahrscheinlich jetzt keine, hast du schon gesagt, du hast nichts großartig gemacht. Aber hier war noch eine Frage im Chat für dich. Und zwar, kannst du etwas zu deinem Optionsschein sagen?
Ja, ich habe schon geantwortet. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe aktuell 6 Stück. Einer läuft noch aus. Ich glaube, die anderen 3 sind im Plus und 2 im Minus. Also letzte Woche. Diese Woche habe ich noch nicht geschaut. Ansonsten möchte ich schon irgendwie da bald mal das Depot voll machen mit 10 Stück. Also hätte ich dann vielleicht, wenn ich da ein bisschen aufräume, noch ja 4 bis 6 Stück, die ich kaufen kann. Und die laufen ja in der Regel so mindestens 1,5 bis 2 Jahre. Deswegen, ja, abgerechnet wird dann immer zum Schluss. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gekauft, aber bei Louis wollte ich mal fragen, bei dir war das jetzt so viel, weil du deine 6 Monats Anpassung gemacht hast.
Ja, die 6 Monats Anpassung, die bezieht sich auf den Bestand. Und klar, da gibt es noch so nebenbei so ein paar Positionen, die ich, sag mal so, die gehören jetzt nicht in den offiziellen Kanon, weil ich auch sage, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen experimentell und da gehören natürlich dann solche Werte wie so ein skandinavischer Social Real Estate Investment Trust. Wobei, nee, das ist falsch, weil das eine Immobiliengesellschaft zwar, aber hat nicht den Status eines Real Estate Investment Trusts. Ja, genau, oder halt sowas wie Rechtsanwaltskanzleien. Ne?
Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Kernthema. Das war ja Inflation, alles wird teuer und ja, was tun wir dagegen? Nehmen wir erstmal meine Frage an euch. Merkt ihr überhaupt was davon? Und wenn ja, wo? Und was macht ihr gegen die Inflation? Vielleicht erstmal den persönlichen Teil. Luis, fang nochmal an.
Ja, gerne. Das merke ich tatsächlich deutlich. Das liegt halt tatsächlich auch daran, weil ich bei uns im Haus überwiegend für den Einkauf zuständig bin und so die gängigen Preise natürlich gut im Kopf habe. Und natürlich, ja, von einem halben Jahr hat eben die Packung Nudeln irgendwie nur 49 Cent gekostet, ja, und das Kilo Mehl 39 Cent. Und da sind wir jetzt dann doch bedeutend teurer, oder so die Tüte Chips, ne, die irgendwie 99 Cent gekostet hat und jetzt eben 1,25 kostet. Ich meine, das sind halt eben 25% Preisaufschlag. Natürlich bei so einem einzelnen Artikel merkt man das nicht, aber wenn man natürlich, sag mal so, die gewohnheitsmäßig die Sachen besorgt, dann merkt man schon, finde ich, dass am Ende weniger auf dem Band liegt. Aber das lässt sich natürlich ein Stück weit optimieren. Was ich schon gemacht habe beispielsweise, ist mir gezielt, die Apps von den Läden hier runterzuladen, die ich ohnehin häufig nutze und mich dann eben frühzeitig über die Angebote informieren und ja, dann sage ich mal so ein bisschen den Speiseplan so ein bisschen danach ausrichten. Das haben wir tatsächlich so stark bis dato noch gar nicht gemacht, sondern und jetzt achte ich da eben so ein bisschen mehr drauf. Dadurch kann man das sicherlich kompensieren. Wovon ich tatsächlich bisher verschont geblieben bin, aber das ist natürlich auch nur eine Frage der Zeit, sind Strom- und Gaspreissteigerungen, was einfach daran liegt, das habe ich schon immer regelmäßig aktualisiert, also neu abgeschlossen und zuletzt halt glücklicherweise im Januar, ja, noch zu einem Alttarif jeweils und der Vertrag läuft ein Jahr. Das heißt, mit Ausnahme jetzt irgendwelcher Umlagen oder sonstigen Schweinereien, die sich die Politik als so Sondermaßnahmen einfallen lässt, werde ich davon wahrscheinlich erstmal bis Januar nichts merken. Aber ich gebe mir natürlich keine Illusion hin, dass es dann später auch durchschlagen wird. Ja, also ansonsten muss ich sagen, merke ich das jetzt, also es hat jetzt keine unmittelbar, also bisher gibt es jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Alltagsleben, sozusagen, ja, also das, dass jetzt irgendwie irgendwelche Einschränkungen bemerkbar sind oder Ausmaße sind, wo wir jetzt sagen, dann müssen wir jetzt irgendwie Sondermaßnahmen ergreifen oder ähnliches. Also sag mal so, das Leben geht so weiter wie bisher auch, mit so kleineren Optimierungen bisher, ne?
Ja, das hört sich ja recht harmlos an. Alex, wie ist es bei dir?
Ja, wir waren ja in Deutschland und Europa. Für uns war das irgendwie eine andere Inflation, also das Gegenteil eigentlich. Gerade im Lebensmittelbereich war für uns einfach vieles billiger oder günstiger, weil ich habe schon immer hier auf Kopangan 3 € für ein Stück Butter bezahlt. Und auch andere Sachen, gerade so Importsachen, die sind halt alle teurer. Zum Beispiel kaufe ich immer gerne meine Pepperonis, so die milden von, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die kosten genauso viel wie hier auf Koh Phangan, nur hier gibt es die kleine Packung und in Deutschland die große. Na, freut man sich natürlich. Ansonsten bin durch 4 Länder gefahren, da gab es überall unterschiedliche Spritpreise und da erstmal einen Überblick zu behalten. Aber unterm Strich fand ich es jetzt auch irgendwie, dafür hatten wir auch ein spritsparendes Auto mit Hybrid. Keine Ahnung, wie das alles da funktioniert. Wir hatten da irgendwie einen Verbrauch von 6 Litern, also das war jetzt auch nicht so. Allerdings sind wir 5000 Kilometer gefahren in Summe. Da rechnet sich das am Ende wieder, wenn man da wenig verbraucht. Ja, 9-Euro-Ticket haben wir irgendwie auch mal gedacht, dass wir das mal uns holen, weil irgendwie mit der Tochter fährt man immer manchmal so Zug, irgendwie macht ja so Spaß. Und dann war das so der 25. des Monats und dann haben uns alle gesagt, nee, kannst du jetzt nicht kaufen, weil das gilt ja da nicht von 25. bis 25., sondern nur noch bis Ende des Monats. Und am 1. muss man sich wieder ein neues kaufen, dachte ich mir. Wer denkt sich das aus, ja? Also
Oh,
von
brauchst du
Tag
lieber
zu
ein
Tag.
Tagesticket für 18 Euro, ja.
Ja, nee, dann sind wir gar nicht Zug gefahren, weil wo wir gesehen haben, was da so los ist in den Zügen, haben wir gesagt, das können wir unserer
Ach.
Tochter dann auch wieder nicht antun. Und dann sind wir einmal mit dem ICE gefahren, also der hat auch nicht funktioniert. Auf der Strecke München-Nürnberg, ich glaube, da fährt man eine Stunde, hatten wir 70 Minuten Verspätung. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also haben uns dann irgendwie alle abgeraten. Ja, dann sind wir gemütlich mit dem Auto gefahren. Ja, und Energiepreise, also hier in Thailand. Ach nee, eine Sache noch, Energiepreise in Deutschland war so, dass wir da mit den Airbnb-Hosts mal gesprochen haben, wie die das machen. Und die haben gesagt, ja, die können ja diese Verbrauchskosten nicht weitergeben an die Kunden, an mich, sondern sie müssen das Angebot stellen und sagen, das Zimmer kostet 80, 100, 500 € die Nacht, wo das alles included ist. Und die haben gesagt, wenn es jetzt so kommt, wie es kommt, dann werden sie nicht mehr vermieten, weil das dann für sie am einfachsten ist, weil sie dann keine Kosten haben. Weil sie könnten mir das Zimmer jetzt oder die Wohnung für 120 € die Nacht geben und auf den Monat gesehen haben sie so hohe Kosten, dass das Zimmer vielleicht 250 kosten müsste. Also wird das Angebot sich in dem Bereich sicherlich auch extrem verringern. Und das haben wir schon gesehen. Wir hatten teilweise in und um Berlin Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu finden, die bei der nicht gerade Erich Honecker ausgezogen ist für 120 € die Nacht. Ja, also teilweise dachte ich mir so, gut. Die Wende, die DDR ist ja doch schon ein paar Jahre her. Hätte man durchaus mal zum Ikea gehen können und mal was Frisches holen können. Aber ja, ist halt so. Ansonsten hatten wir so einen Durchschnittskosten von knapp 100 € am Tag. Unterkunftskosten, das war eigentlich in Ordnung. Und ansonsten, Energiepreise gibt es hier in Thailand nicht. Also wir zahlen unseren Strom hier. Das sind 5, 6 Baht. Das sind, glaube ich, 80, 100 € im Monat. Das ist aber auch nur, weil die Klimaanlage läuft. Also Klimaanlage und Kühlschrank ist das Größte, was wir haben. Und ansonsten kein Gas. Wir heizen ja irgendwie nicht so oft. Und ja, also so richtig betroffen fühlen wir uns jetzt nicht. Deswegen waren wir so überrascht, wie massiv teilweise andere dort, gerade in Deutschland, davon betroffen sind. Und ja, sind auch ein bisschen gespannt, wie das mal weitergehen soll. Klar, wenn du sagst, du kriegst jetzt eine Energiekostenrechnung, die ist doppelt so hoch wie die vorherige. Dann denke ich auch, okay, dann hat man irgendwie Pufferreserven oder was auch immer, dann hast du deinen Sparplan, den du reduzierst von 800 auf 600. Aber wenn die Beträge schon größer werden, ich habe
Nee,
auch.
diesen Puffer, also diesen Puffer, um das mal in die Illusion zu nehmen, den hast du ja in Anführungsstrichen nicht, also im Schnitt. Das ist ja eben das Problem. Es gab
Ja,
jetzt vor ein
eben.
paar Wochen so ein Interview mit dem, ich glaube, Vorsitzenden war das des Deutschen Sparkassenverbandes, und der
Habe
hat
ich gelesen,
gesagt,
ja.
ne, die rechnen damit, dass Anfang des Jahres 60% der Haushalte, ja, das werden knapp 50 Millionen Menschen, Cashflow null oder negativ sind, auf Monatsbasis. Und das ist schon, finde ich persönlich, auch eine Zahl mit erheblicher Sprengkraft, weil das ja natürlich wieder nach sich zieht, wo sparst du dann? Ja, da, wo es geht. Das heißt, es wird weniger ausgegangen. Das heißt, dann wirst du auch wieder das wirst du bei der Gastronomie merken, die ohnehin wieder auch höhere Kosten haben. Also da sehe ich schon so eine gewisse Potenz, dass sich das in so eine Negativspirale, ja, reinkippt, das Ganze, ne?
Absolut, ja.
Ja, das stimmt. Ich denke mir immer, wenn ich auf der Autobahn fahre, mache ich ja manchmal, und wenn Leute immer noch mit 220 an mir vorbeifahren, denke ich immer noch, eigentlich haben wir kein Energieproblem scheinbar, wenn es immer noch Leute gibt, die so fahren. Aber ja, auf den Großteil trifft das wahrscheinlich nicht zu. Aber wird man sehen.
Ja, das Problem von den Leuten gibt es vielleicht 50.000 in Deutschland, weißt du? Ja, und von denen, die Luis angesprochen hat, gibt es 50 Millionen. Ja, und deswegen ist eigentlich egal, was die 50.000 machen, sondern die Frage ist, was macht man mit den 50 Millionen?
Ich muss mir auch jetzt was ein bisschen für den Winter überlegen, weil standardmäßig ist ja bei uns so, ja, Frau gleich kalt, ja, Mann gleich warm, ja, was die Temperatur angeht. Das heißt, ich laufe bei uns auch im Winter eigentlich mit kurzen Sachen rum, weil meine Frau es halt gerne warm hat und bei der Temperatur mit langen Sachen rumläuft. Ich meine, wenn mich dann die Nachbarn sehen oder so, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht so gemeldet wird oder.
Du wirkst dann auch leicht dekadent, weißt du so. Nö, bei uns läuft die Heizung. Also was ich auch mitbekommen habe, ist ja, die Menschen haben Angst, dass sie keinen Strom mehr haben oder kein Gas. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm wird. Ich glaube, Gas und Strom wird verfügbar sein, aber die Leute werden es freiwillig nicht nutzen, weil sie wissen, was es kostet.
Vor einer Nullversorgung haben die nicht Angst, aber ich glaube, die Angst geht halt im bürgerlichen Milieu rum, dass du halt nicht mehr deinen Urlaub hast, nicht mehr deinen Neuwagen, nicht mehr deine private Altersvorsorge, vielleicht nicht mehr hier und da das Extra, was man sich gegönnt hat, und dass es dann wirklich wie ja vor mehreren Generationen nur noch darum geht, irgendwo so die Lebenshaltungskosten aufzubringen. Ja. Ich glaube, also das ist ja also diese bürgerliche Abstiegsangst. Ja, und die ist schon mal Deutschland nicht so gut bekommen. Ne?
Ja, ich finde es auch interessant, dass so Rezessions- oder auch Inflationsszenarien, also Inflation ja in der Regel sogar länger, Rezessions, so sagt man ja so im Schnitt vielleicht 18 Monate, aber Inflation und Rohstoffkrisen dauern ja in der Regel deutlich länger. Und da dachte ich mir auch so, ja gut, dann kommt so eine Regierung und sagt, wir machen mal für 3 Monate jetzt was hier. Ne? Wenn die Spritpreise mal angepasst, dachte ich mir, wow, 3 Monate, also schon, also ganze 90 Tage, also das weiß nicht, und jetzt habe ich das Gefühl, es beginnt ja jetzt alles, erst die Heizsaison und der ganze Kram, die ganzen Briefe, wie du sagst, es geht ja bis im März anscheinend, bis da der Letzte sein Update vom Strom- und Gasversorger bekommen hat. Aber das, was so kam, ist schon verpufft, ne? Also weiß nicht so genau, wie viele Unternehmen man retten möchte. BASF, VW, keine Ahnung, die haben vielleicht einen eigenen Brennerofen. Aber will man jetzt 50.000 Einzelhandelsunternehmen retten?
Ja, aber der Brennerofen ist ja auch das Problem. Den musst du ja auch befeuern. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise auch den Luxus, dass wir tatsächlich so einen richtig schönen Kachelofen haben. Und der ist auch so sehr zentral eingebaut. Das heißt, der erwärmt nicht nur einen Raum, sondern gleich mehrere. Ja? Und die sind ja wirklich so klasse, weil mit ganz wenig Brennstoff, also wirklich mit beispielsweise einem Brikett oder mit 2 Scheiten Holz, das Ganze wirklich schön aufgeheizt bekommst und auch recht lange zieht. Aber ich meine, guck dir die Holzpreise an, ist genauso. Briketts habe ich zwar noch einen ganzen Stapel auch in der Garage gesichert. Alles ja. Also für einen Winter reicht das, was ich an Holz und Briketts habe. Aber du kriegst also nicht nur teuer, also du kriegst es teilweise auch nicht mehr. Ja, also von daher sind diese Ausweichlösungen ja auch nur sehr bedingt brauchbar. Genauso, wenn ihr jetzt halt, wie manche dann losgegangen sind und sich dann irgendwie so Stromheizung gekauft haben. Ja, gut, dann bist du unabhängig vom Gas, aber ja, wenn der Stromzähler, den kannst du als Ventilator nutzen. Ja, bei den Dingern.
Ja, mit den Stromheizern muss man natürlich auch aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was bei Alf passiert ist, als alle gleichzeitig den Föhn angemacht haben. Da ist nämlich sein Heimatplanet explodiert. Also da muss man auch aufpassen, dass man da nicht zu viel macht.
Das heißt ja, habe ich ja gelesen, das heißt dann Blackout, wenn die ihre 650.000 Geräte alle einschalten.
Ja. Ja, ist dann so ähnlich. Aber ehrlich gesagt, wenn das schon Deutschland vor eine Herausforderung stellt, wie soll das eigentlich sein, wenn irgendwie 10% der Flotte Elektrofahrzeuge sind oder 20?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, das wird definitiv ein spannender Winter werden. Vielleicht noch zu mir. Also ich sehe die Inflation bei mir persönlich in meinem Leben auch nicht. Also ich habe mal meine Fixkosten rausgesucht zum Vergleich. Also ich habe 2021 Fixkosten, das ist bei mir Miete, Unterhalt, meine Krankenkasse und Strom und Gas, habe ich 1.533 € im Monat gehabt und die Fixkosten 22 bis zum heutigen Tag sind 1.524 €. Ich bin jetzt kein Frugalist oder sowas. Also hat sich sogar noch ein bisschen vermindert und ich habe auch noch einen länger laufenden Vertrag, also bis ins nächste Jahr geht er noch, da habe ich jetzt Gott sei Dank auch nichts zu befürchten. Ja, also ich bin auf jeden Fall, wie ihr wisst, auch noch bestrebt, das Maximale an Ersparnis, an unnötigen Dingen rauszuholen bei mir. Ja, und was ich aber gemacht habe, um so ein bisschen entgegenzuwirken, auch schon letztes Jahr, ich bin ja auf diese Cashback-Karten gekommen, auf diese Kreditkarten, und das habe ich dieses Jahr fortgeführt, und teilweise kann man dagegen, damit schon ganz gut dagegen anarbeiten. Beispielsweise kriege ich jetzt mit meiner Bluetooth-Card, kriege ich jetzt bei Aldi die 5% in Verbindung mit der Curve sogar 6%, und das geht natürlich auch noch mit der Inflation mit. Das heißt, gebe ich mehr Geld aus, kriege ich natürlich auch mehr Cashback zurück, was ich wieder umwandeln kann und auf die Karte laden kann. Das wäre vielleicht ein ganz cooler Tipp, um einfach im Alltag zu sparen. Es muss jetzt keine Kryptokarte sein, aber es gibt ja auch viele andere Cashback-Möglichkeiten, wo man sich so ein paar Vorteile herausarbeiten kann, um halt einfach das Ganze zu bindern. Am besten prozentual, weil das hat dann wahrscheinlich bei steigenden Preisen auch den größten Effekt.
Aber hast du
Ansonsten,
bei der Bluetooth-Card momentan ewig lange Lieferzeiten?
ja, das ist halt das Problem. Ich glaube, die jetzt vor 4 Monaten oder 5 Monaten bestellt haben, die kriegen jetzt im Oktober. Aber das ist halt noch ein recht kleines Ding. Also das ist halt eine sehr, sehr angesagte und, sagen wir mal, profitable Karte, auch wenn man nichts bezahlen möchte. Und die anderen gängigen Karten, da zahlst du entweder was, oder der Cashback-Satz, wie bei der Amazon-Karte, der ist ja so gering, dass es sich vielleicht, naja, für viele gar nicht lohnt, 0,5 oder 3%, je nachdem. Aber trotzdem ist es halt immer etwas, wo man sparen kann. Also man muss jetzt nicht die Bluetooth nehmen, es gibt noch andere Sachen. Vielleicht jetzt nicht eine American Express oder sowas, die man in Deutschland kaum verwenden kann und die auch noch im Monat irgendwie 50 Euro kostet, je nach Modell. Sowas vielleicht nicht, aber ja, ich weiß nicht, ob Flugmeilen sowieso für die viele Deutsche noch relevant sind dann nach dem Winter. Ja,
Ja,
aber da
auch
gibt es auf
vor dem
jeden
Winter
Fall.
schon.
Bitte?
Auch vor dem Winter schon. Also wir sind
Ja.
damals vor Corona geflogen für 550 Euro, war das ja damals noch vor Corona, hin und zurück. Jetzt sind wir geflogen, haben die Flüge im Mai gekauft, hin und zurück 850. Und jetzt ist gerade ein Freund hier angekommen, der hat schon 1350 bezahlt. Offensichtlich fliegen die auch mit Strom und Gas, keine Ahnung. Also Öl hat sich ja durchaus wieder erholt und aber ich denke mal, die ganzen Raffinerieprodukte bleiben ja trotzdem teuer. Und ja, also fliegen, wie du schon sagst, Lars. Also auch hier auf Koh Phangan, wir haben es mal durchgerechnet, so was man so hier bezahlt. Also das ist hier nicht mehr günstig in dem Sinne. Allerdings entwickelt sich ja Thailand und auch gerade die Region ist ja hier absolut gefragt. Aber Flüge und Urlaube, also wie viele Leute ich in Deutschland getroffen habe, die mir gesagt haben, wir machen dieses Jahr nur eine Woche Sommerurlaub, da dachte ich mir auch so, puh,
Ja,
eine Woche.
also ich muss
Also
auch sagen, dann warten wir ab, wie viel es nächstes Jahr sein werden. Das wird auch nochmal interessant, wenn der Reiseweltmeister größtenteils ausfällt. Ich meine, das hat ja auch Nebenwirkungen oder Folgewirkungen auf die ganzen Touristengebiete.
ja.
Ja, also, weiß ich nicht, den ganzen Mittelmeerraum, ne? Also.
Aber Toya hat heute gesagt, die Wintersaison läuft gut. 24% sind schon ausgebucht. Da dachte ich mir, naja, gut, aber 24. Vielleicht bleibt es auch bei 24. Aber sie sind da guter Dinge, dass sie zu diesem Zeitpunkt sonst auch auf dem Level sind, dass sie dann erwarten, dass sie über 80% kommen, irgendwie so. Aber gut, ich glaube, Toya bräuchte 150% Auslastung jedes Jahr, damit sie irgendwann mal von dem Schuldenberg runterkommen. Aber sobald wieder was kommt, ich sage ja Lockdowns vor 2 Jahren oder jetzt wieder Leute reisen nur noch eine statt 2 Wochen. Kann man ja eins und eins nicht zusammenziehen, sondern zwei und von eins abziehen. Umgekehrt eins von zwei, dann weißt du, was dann am Ende bei rumkommt. Also das ist schon, ich finde es echt crazy. Ja, können auch nicht alle an Gardasee fahren, ist ja auch beschränkt dort, ne?
Ja.
Also.
Ich glaube, beim Reisen, das ist auch das Einzige, wo ich es auch gemerkt habe. Also, es ist unglaublich teuer geworden. Also, teilweise haben wir schon skandinavische Verhältnisse, wobei wir jetzt im Winter nach Skandinavien fliegen. Und da ist es, finde ich, ist vergleichsweise schon fast günstig.
Fährt ja eigentlich keiner hin im Winter, oder?
Ja, doch, ich.
Ja, doch, zum
Also,
Wintersport schon. Also,
bei Disney, also wir waren ja bei Disney, da fand ich es auch eigentlich überraschend günstig. Also ich habe auch gedacht, es kostet mittlerweile 100, 150 Euro. Aber wenn du da guckst, an welchen Tagen man gehen kann und so, dann kannst du da zwischen, ich sag mal, 56 und 86, 90 Euro hast du da Eintrittspreise pro Tag, pro Person. Das ist noch durchaus klar. Da kostet so ein kleines Mickey Mouse Magnum 5 Euro. Aber gut, im Park ist es ja üblich.
ja,
Also
aber in Dollar gerechnet, dann
kostet ja genauso viel mittlerweile.
ja, ist dann wieder günstig.
Aber wir waren ja in Paris, da ist es ja egal mit Dollar, ne? Aber du weißt ja, dass die ja trotzdem ordentlich abkassieren, ne? Alleine Parken auf dem Gelände kostet schon 30 Euro. Dachte ich mir, ja gut. Ja.
Das ist echt schon.
Witzigerweise, das Thema haben ja viele Deutsche gar nicht auf dem Schirm, weil halt viele, ja, das betrifft eigentlich die meisten, die jetzt unbedingt rumreisen. Es ist ja wirklich hier, sind das nur die Heizkosten, die eigentlich täglich durch die Nachrichten gehen. Und ich bin ja, ich weiß ja, ihr wisst ja, ich bin ja passionierter Nichtheizer, und Auto fahre ich ja auch so fast gar nicht. Und wir heizen beispielsweise bei uns hier nur von November bis März. Und wenn ich jetzt sage, wir heizen, dann meine ich, wir heizen das Bad. Also mehr ist bei uns eigentlich, wird eigentlich nicht geheizt.
Auch nur die Toilettenbrille, oder?
Ja, das wäre schön. Ne? Das vermisse ich ein bisschen aus Japan, da ist das ja gang und gäbe. Ansonsten heizen wir manchmal das Schlafzimmer, wenn ich jetzt irgendwie ein Meeting mit meiner Frau habe oder so. Aber ansonsten heizen wir tatsächlich eigentlich echt nur das Bad und sind ja auch ab und zu noch weg. Von daher, ja. Und ich habe hier vielleicht für alle, für euch vielleicht auch noch eine Wärmflasche mit dem Hai drauf, habe ich in Südafrika gefunden. Also auch sehr, sehr schön, wenn man auf jeden Fall in seinem Büro zu Hause sitzt und arbeitet. Dann
ja, sich so eine Wärmflasche ausbauen. Die gute alte Wärmflasche.
Wir nutzen Kühlpads. So, ich lese gerade hier den Kommentar von Raban. Die Krise hat einen initialen Zünder für alternative Energien und später, irgendwann, schreibt er, werden wir deutlich weniger fossile Energie benötigen. Genau, das ist der Punkt. Also die Investitionen in fossile Energien wurden natürlich in all den Jahren dank ESG und anderen Dingen zurückgefahren und allerdings nicht im gleichen Maße wie benötigt alternative Energien hochgefahren. Und ich rede jetzt auch nur von Deutschland. Andere Länder denken da ja ganz anders. Und das ist jetzt die Frage. Ich gebe dir recht, irgendwann werden wir das Ziel erreicht haben, vielleicht in 20 Jahren. Dann werden wir von nicht fossilen Energien ein schönes Leben haben. Die Frage ist, wie überbrücken wir diese Zeit bis dahin? Fallen wir da zurück ins Mittelalter? Reduziert sich die Bevölkerung um die Hälfte aufgrund natürlichen Todes, Kälte und sonstige Dinge? Oder The Purge, keine Ahnung, was wir für Sachen alle noch uns einfallen lassen in der Gesellschaft. Ich denke, da hätte es politisch sicherlich mehr, wie sagt man, Harmonisierung. Ja, vielleicht hätte man einfach mit Leute entscheiden lassen sollen, die in ihrem Gebiet einfach Fachkräfte sind. Das überrascht mich immer wieder in anderen Ländern. Es ist ja Usus, dass jemand General wird oder die Bundeswehr in dem Falle leiten würde, weil er einfach jahrelang General war. Und hier ist es so, ihr macht es irgendwie, wer gerade den Arm am höchsten hebt oder so. Und das ist manchmal so ein bisschen überraschend, aber...
Aber nicht den rechten Arm.
Nee, aber es ist ja in vielen Themen, ob nur Gesundheit, Energie und so weiter. Ja, also es ist oftmals total unverständlich. Und das sind schon dann entsprechend die Entscheidung da treffen. Ne?
Wir haben schon eine spezielle Form der Negativauslese hier in Deutschland, ja.
Bevor wir jetzt hier Politik-Bashing betreiben, wir haben jetzt ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Sag mir doch mal, was ihr investmentseitig denn so tut, um jetzt gegen die Inflation anzugehen. Macht ihr irgendwas Besonderes oder ja, sagt ihr, läuft
alles? Ich mach's kurz, ich halte mich zurück, ich warte auf den großen BAM, weil ich einfach der Meinung bin, die Unternehmen müssen erstmal zeigen, dass sie durch diese Krise kommen. Da wird sich sicherlich die Spreu vom Weizen trennen. Die es schaffen, werden sicherlich Margenprobleme haben, werden aber durch die Krise kommen und das wird sie auch stärken. Und auf diese Unternehmen, die möchte ich erstmal sehen und auf die werde ich mich fokussieren. Das heißt, geringe Verschuldung, gute Kontinuität, was haben wir noch? Vielleicht Fortführung der Dividende. Es muss jetzt nicht immer eine Erhöhung sein, aber es sollte natürlich keine Löschung oder Kürzung sein. Es werden am Ende sicherlich große Konzerne sein, die das irgendwie leisten können. Ja, es ist ja nicht in allen Regionen der Welt so schlimm wie in Deutschland. Das heißt, Unternehmen, die einen geringen Europa- oder Deutschland-Anteil haben, werden sicherlich auch Vorteile haben. Sieht man ja jetzt schon mit US-Werten, die teilweise ein zigfaches weniger an Energie aufbringen, an Energiekosten aufbringen müssen, um Produkte herzustellen. Das heißt, sie haben absolute Marktvorteile. Wenn BASF das gleiche herstellt wie vielleicht Lyondell Basel, dann kann durchaus sein, dass BASF dort Marktanteile verliert. Also solche Unternehmen werden sicherlich gut durch die Krise kommen und da warte ich einfach drauf, bis sich da die Angebote zeigen. Solange sammle ich Cash, beziehungsweise füttere meine Liquidität. Und ja, bis Jahresende habe ich mir Ziele gesetzt und bis jetzt werden die wohl erfüllt werden. Ja.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, kann man so ein bisschen zweiteilen. Also zum einen eher im defensiven Bereich. Da war ja eine Maßnahme, eben die T-Bills hervorzuholen und da eine gewisse Absicherung reinzubringen. Dazu tatsächlich auch variabel verzinste Preferred Shares, habe ich auch schon im letzten Jahr mit angefangen, eben im Hinblick auf eine eventuelle Zinswende, ohne zu wissen, ob und wann eine kommt, aber halt so ein bisschen eben als Beimischung. Das heißt, da habe ich das Ganze ohnehin so ein bisschen reduziert. So, wenn man jetzt aber in den ganzen eher offensiven oder eher aktienähnlichen Bereich gehen, Da muss ich mit dem Alex ja anschließen. Er sagt ja selber, es gibt viele Gegenden der Welt, wo das Thema gar kein Thema ist, beziehungsweise auch die davon profitieren. Und da sind wir eben bei dem Punkt Erschließung möglichst vieler Einkommensströme. Und da bin ich ja wirklich über die ganze Welt in wirklich völlig unterschiedlichen Geschäftsmodellen unterwegs. Und das bietet natürlich einen gewissen Schutz und eine, sagen wir mal so, ein gewisses Grunddogma meiner Anlage war ja auch immer, Kerneuropa eigentlich weitestgehend außen vor zu lassen, eben aufgrund der Tatsache, dass ich hier lebe, ja, und hier auch außerbörsliche Investments habe, sodass ich eben tatsächlich mit allem, was mit Börse zu tun hat, wirklich außerhalb Europas disponiert bin und also außerhalb Kerneuropas und so viele Währungsräume, ja, und Geschäftsmodelle da integriert habe, dass das ohnehin einen Schutz gegen eine, ja, ich sag mal, Inflation, die jetzt aktuell ja besonders schwer Kerneuropa trifft. Ja, dazu kommt natürlich, dass ich von jeher auch ein Edelmetallfreund bin. Das kommt natürlich auch entgegen. Und so ein Thema, was man da ja beispielsweise auch bespielen kann, war ja auch ein Grund dafür, das Ganze aufzustocken, dass wir momentan bei einer historisch gesehen sehr guten Dow-Gold-Ratio sind. Ich glaube, der Alex, du bist ja auch in dem Bereich. Oder achtest ja auch auf diese Kennzahl. Das heißt im Prinzip, wie oft passt der Goldpreis in den Dow Jones? Und momentan ist es, ich glaube, 17 Mal sind wir aktuell, 17, 18 Mal. Ja, und das ist eine historisch gesehen relativ hohe Ratio. Das heißt, im Verhältnis zu Gold sind halt Aktien relativ überbewertet. Und das ist eigentlich eine ganz gute Phase, um hier noch zu akkumulieren, solange das so ist. Und ich bin mir da sehr sicher, wenn die Inflation da weiter Fahrt aufnimmt, eventuell da vielleicht auch mal der Dollar ein bisschen schwächelt, das ist ja auch noch so ein Punkt, dann werden wir natürlich da auch bei den Edelmetallen Preisspitzen erleben und dann werden die ihre Eigenschaft der Vermögenssicherung ohne Konterpartrisiko auch voll ausspielen können.
Ja, da warte ich leider auch noch drauf, ja.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu P2P-Krediten, weil ich das auch gehört hatte oder die Frage kam jetzt oft, wie man sich davor halten sollte. Also ich persönlich, ich habe da jetzt nichts geändert, aber alles, was ich jetzt neu ins Portfolio aufnehme, da versuche ich halt eher auf Kurzläufer zu setzen, weil das Problem ist, wenn du halt jetzt die Langläufer im Portfolio hast, wenn du die jetzt abgeschlossen hast zu, keine Ahnung, 12% und die laufen jetzt 3 Jahre und dann steigen aber die Renditen und teilweise sind wir ja auf meiner Plattform schon bei 18%. Da kriegst du halt, hast du halt davon halt ziemlich wenig, weil du halt an den alten Kredit gebunden bist. Hast du aber Kurzläufer, die irgendwie 30 bis 90 Tage laufen nur. Dann hast du da viel Möglichkeiten zu reagieren und natürlich auch dein Cash entsprechend gut zu verzinsen. Deswegen gehe ich bei P2P dieses Jahr auf jeden Fall auch von einer recht guten Rendite aus, sofern die Plattformen da nicht irgendwie pleite gehen. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Umfeld aktuell, gerade weil wir ja so hohe Zinsen zu den Anfangszeiten schon hatten, aber seitdem, glaube ich, nicht wieder gesehen hatten. Und zum Ende letzten Jahres waren wir ja schon teilweise bei 7 und 8% runter und jetzt sehen wir wieder so hohe Renditen. Ist natürlich auch, ja, gibt natürlich auch ein bisschen das Risiko an, aber bietet natürlich auch Chancen, ja, wenn man es denn richtig angeht. Ja, was ich an der Börse mache, das ist eigentlich, dass ich vorzugsweise, wie ich es auch bei Covid schon gemacht habe, eigentlich nur größtenteils auf Sammelanlagen setze. Da fühle ich mich einfach wohler mit, weil ich jetzt halt nicht weiß, wie sich gewisse Unternehmen einfach entwickeln und da mache ich es mir dann immer einfacher in solchen Situationen, gerade wenn ich schnell irgendwie Cash in den Markt fahren möchte, setze ich dann tatsächlich immer bevorzugt auf Sammelanlagen.
Eine Frage noch zu deinen P2P-Krediten. Eine Rezession geht ja in der Regel eine richtige, wirkliche, nicht nur die, worüber wir mal reden und sie erwarten, sondern wenn sie tatsächlich kommt, geht sie ja teilweise, haben wir ja gesagt, im Schnitt so 18 Monate. Und sie geht einher mit einer hohen Arbeitslosigkeit. P2P-Kredite sind ja Kredite von, in der Regel meist Kleinkredite, aber in der Regel Kredite von Menschen. Wie schätzt du die Situation ein, wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit in vielen, ich sag mal, EU-Ländern jetzt mal an den Beispielen gibt, wie da diese Kredite betroffen sein können.
Ja, gut, dass du das fragst, weil es gab nämlich so eine Frage aus der Community. Da ging es um die
Ah,
Stabilität der
okay.
P2P-Plattform in den nächsten 12 Monaten. Also die Glaskugel hat man natürlich nicht, aber es ist ja, P2P ist ja nicht nur Konsum. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten von Krediten mittlerweile. Und bei diesen Krediten musst du natürlich auch sehen, wenn die jetzt 30 bis 60 Tage laufen und irgendwelche Kleinkredite, wenn das Kleinkredite sind, sehe ich da nicht so viel Probleme, dass wir da jetzt große Ausfallraten sehen. Und es ist auch so, dass die Plattformen ja auch extrem schnell ihr Scoring anpassen. Das heißt, die haben das ja jetzt schon festgezurrt. Das heißt, viele Leute kriegen vielleicht gar keine Kredite mehr über die Nichtbankenkreditgeber und sind schon raus. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da eine höhere Ausfallquote sehen, beziehungsweise dass wir vielleicht eine sehen, aber dass wir es als Investoren nicht großartig merken werden. Wo ich mir aber schon vorstellen könnte, dass wir es merken, das ist bei sowas wie Immobilienkrediten, beispielsweise auch Estetgo, das ist eine ziemlich beliebte Plattform. Und da sehen wir es auch jetzt schon, dass zumindest die Verspätungen nach oben gehen, weil halt teilweise ja einfach die Lieferketten irgendwie unterbrochen sind und dann entsprechend ja Sachen nicht fertiggestellt werden können oder dann auch nicht zurückgezahlt werden können. Und das dauert halt einfach länger und die müssen restrukturiert werden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da eine erhöhte Ausfallquote sehen, aber bei diesen kleinen Privatkrediten glaube ich ehrlicherweise nicht. Das haben wir bei Covid auch nicht gesehen. Also klar, es kommt natürlich immer auf die Länge an, wie lange das Ganze dauert, aber ich glaube, dass die Plattform mittlerweile so fit, dass wir das nicht sehen werden. Ja, gut. Sind wir durch damit? Es ist 19 Uhr. Ich habe noch eine Frage, die hatte ich im Vorfeld mitgenommen. Und zwar lese ich euch die mal vor. Vor dem Hintergrund des aktuellen niedrigen Euro-US-Dollar-Kurses würde mich interessieren, ob Währungskurse eure Kaufentscheidungen beeinflussen. Eventuelle Kursrücksetzer bei Aktien werden ja bis zu einem bestimmten Maße von dem ungünstigen Währungstausch gleich wieder aufgefressen. Andererseits weiß keiner, ob bzw. wann es mit dem Euro wieder aufwärts geht. Also ich kann das für mich ganz einfach beantworten, also ich achte da tatsächlich bei Kaufentscheidungen nicht auf den Wechselkurs. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Naja, ich schaue schon, welche Investments wo unter welcher Währung angesiedelt sind und normalerweise investiere ich so übergewichtet in schwachen Währungen. Das heißt, ich müsste jetzt in den Euro investieren, weil er eben schwach ist und der Dollar nicht ewig stark ist. Aber aufgrund der Situation in Europa tue ich mich gerade schwer, in Deutschland vor allem in erster Linie und dann auch im erweiterten Europa zu investieren. Am Ende, ich habe jetzt noch nicht so viel investiert, aber am Ende wird wahrscheinlich doch, nehme ich über den Währungszonk in Kauf, bevor ich mir irgendeine europäische, deutsche Gurke ins Depot hole, die mir dann vom deutschen Staat mit Fanfaren gerettet wird. Ja, also dann nehme ich doch lieber einen US-Wert, der mich in der Vergangenheit schon lange überzeugt hat. Es ist ja kurios, wenn du dir teilweise Werte anguckst, UPS und Deutsche Post, ja, oder BSF und Lyon de Basel und immer so weiter. Einen deutschen, einen top-deutschen Wert und einen top, oder auch europäischen Wert und einen US-Wert, ja. Dann siehst du auf 5 bis 10 Jahre extreme Performance-Unterschiede. Ich weiß nicht, ob das noch niemand aufgefallen ist, aber mich stört es total. Und da hatte ich auch mal einen Artikel bei mir im Telegram-Kanal geschrieben. Und das ist das, was ich mir mittlerweile auch in meinem Handout immer angucke, bevor ich einen Wert kaufe, denke ich mir, warum muss ich jetzt den deutschen oder europäischen Wert kaufen, wenn es davon vielleicht einen nicht ganz so günstigen US-Wert gibt, der mir aber einfach eine Performance abliefert, die, sagen wir mal, 80% höher ist, zum Beispiel in 15 Jahren. Ja, also da nehme ich lieber einen schlechten Dollar in Kauf oder vielleicht einen nicht so günstigen Wert, aber verlasse mich da einfach drauf auf die Zuverlässigkeit.
Und es ist natürlich auch so ein Thema mit den Dividenden. Also das merke ich zumindest dieses Jahr ganz, ganz deutlich, dass ich halt mit den Dividenden hier im Euroraum natürlich schon viel mehr anfangen kann, weil ich meine, den Großteil meiner Dividenden natürlich wieder wahrscheinlich auch in US-Dollar bekommen und das ja natürlich in Euro umgerechnet wird. Das ist ja ein netter Nebeneffekt, der auch übrigens auch wieder gegen die Inflation wirkt.
Das stimmt. Ja. Also ich achte zum Beispiel auch gar nicht auf den Wechselkurs. Und habe das ja quasi auch durch die Rebalancierung habe ich das ja, den Effekt ja auch integriert. Ja, wobei bekanntermaßen bin ich ja eh mittel- bis langfristig Euro-Short. Also von daher ist das für mich auch der aktuelle Wechselkurs irrelevant. Man muss natürlich auch sehen, nehmen wir so Unternehmen wie 3M. Ich meine, das ist zwar ein US-amerikanisches Unternehmen und wird zwar in Dollar notiert und die Dividende erfolgt auch in Dollar, aber letztendlich erwirtschaften die Erträge in allen Währungen der Welt nahezu. Ja. Also das heißt also, da relativieren sich wieder Währungsschwankungen dadurch, dass die ohnehin einen Weltwährungskorb an Umsatz haben. Ja. Was anderes natürlich, wenn du irgendwie so ein lokales Unternehmen hast, was ausschließlich in einem bestimmten Land tätig ist, ne, dann ist klar. Dann,
Apple hat ja heute bekannt gegeben, dass sie in bestimmten Ländern die Preise anheben. Also sie sagen nicht, in weltweit kostet unser neues iPhone jetzt so und so viel, sondern haben explizit sogar die Länder aufgezählt. Weiß nicht, Thailand war nicht dabei, Malaysia, Deutschland und so weiter. Und wenn du mal guckst, in US-Dollar ist das iPhone günstiger und in Euro ist es in Deutschland teurer. Und du denkst, aber gut, der Wechselkurs ist ja 1:1, aber offensichtlich gibt es ja noch andere Probleme, die man mit einpreisen sollte. Und da können die, wie du schon sagst, in jedem Land, auf jedem Kontinent flexibel agieren, wenn da irgendwo eine Währung umkippt. Also
ja.
Ja. Ja. Okay, gut. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten Fragen im Chat sehe ich jetzt keine mehr zu dem Thema.
Na, dann im Podcast halt oder auf den anderen Kanälen nächste Woche.
Genau. Doch, noch ein Veranstaltungshinweis. Ja, die World of Trading. Da ist zwar der Alex nicht mit dabei, aber immerhin der Lars.
Kein Trader. So wie ihr.
Genau. 30. September, 1. Oktober, World of Trading in Frankfurt am Main. Im Prinzip so ein bisschen angelehnt an die Invest, auch mit einer Blogger-Lounge, heißt dort Meet and Greet Area. Und da werden der Lars und ich und andere, der Albert Warnecke, der Anton Neupel sind auch da. Und wer Lust und Laune hat, kann gerne vorbeikommen. Auf der Seite der WOT gibt es die Tickets, die erfreulicherweise nichts kosten. Also für den Eintritt braucht ihr ein Ticket, aber das Ticket könnt ihr unentgeltlich erwerben und vielleicht sehen wir den einen oder anderen dort und dann können wir das Thema gerne vertiefen, oder Lars?
Ja, das machen wir auch sowieso. Ich habe gehört, wir machen eine Podiumsdiskussion über Dividenden, B2B-Kredite etc. Also
ja.
Das wird mit Sicherheit spannend. Ja,
auf jeden Fall.
Danke für den Hinweis, genau. Gut, dann schließen wir den Livestream für heute und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.